Meine Damen und Herren, es geht erstmal mit zwei persönlichen Dingen los. Das erste ist, das war von der Schwabenakademie in Irsee, da der ganze Programm da ist, aber noch nicht der Flyer, den gibt es erst in 14 Tagen, den haben die etwas verschlammt. Da wollte ich nur sagen, vielleicht hat ja jemand eben Interesse daran, dass ich da im letzten Februarwochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag ein Seminar mache. Im letzten Jahr hatten wir das um diese Zeit dort über das Glück und diesmal geht es über die Liebe. Dann, also wenn da jemand Interesse dran hätte oder wüsste jemand, dann könnte man da schon gucken und planen. Nächstes Mal bringe ich dann die Flyer mit, wo das dann eigentlich drin steht. Hier ist es halt im Gesamtprogramm drin. Das andere ist, dass mir die Verwaltung, ich weiß nicht, was bei denen los ist, mir heute schon den ganzen Schwung gegeben haben, wo sie meine Zeugnisnoten ausfüllen sollten. Diese also wieder zu verteilen. Sie sehen das, da steht noch falsch drauf. Blaise Pascal, wer will, kann das ändern. Und dann würde dann Balthasar heißen, sonst kann man es auch einfach stehen lassen. Dass man die einfach, also ich gebe es einfach so, und wenn sie es einfach dann weitergeben an die anderen hin und auch wenn sie dann Ende des, ja, das ist nicht so, wenn sie es einfach weitergeben, dann nehme ich die am Ende mit und werfe die bei der Verwaltung ein. Das waren also da die zwei. Wir stehen bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, die Wahrheit reicht immer noch einmal über den Menschen hinaus, über den Erkennenden. Das ist der Punkt. Da war erstmal die Rede davon, dass hier auch ein diskretes Verschweigen dazu gehört, also nicht bloß ein Reden, sondern auch ein Verschweigen, weil man alles am anderen erkennt, seine Möglichkeiten und auch seine Schwächen und dergleichen, aber in einer grundsätzlichen Offenheit, statt dass man in eine Häresie kommt. Und Häresie ist ja in der christlichen Tradition, das heißt eigentlich Auswahl. Das heißt, es geht nicht darum, dass man da was Falsches sagt, sondern dass man sich selber eine Auswahl macht. Das muss dann gar nichts Falsches sein, aber es stimmt dann in den Proportionen nicht. Es ist eben dann nur eine private Ansicht. Und von dort her wird das dann kritisiert. Und diese Offenheit, die man dort haben muss, da schreibt er dann, dass diese Offenheit der Unerschöpflichkeit der Wahrheit entspricht und bezeugt darin ihr sich immer vertiefendes Geheimnis. Das ist nämlich das Stichwort Wahrheit als Geheimnis als nächstes. Wobei ich nochmal erinnern darf, dass ich ja, dass wir im Deutschen ein wirklich schönes Wort haben für Geheimnis. Das G als Sammelsilbe, ein Haufen Viecher, Getier, ein Haufen Berge, Gebirge und dann am Schluss Nis, das ist wie Heid, Ödnis, heißt es ist öde, Düsternis, es ist düster und dann heißt es in der Mitte Heim. Wir denken bei Geheimnis immer etwas, was uns verschlossen ist. Das ist aber gar nicht gemeint. So ein Geheimnis heißt versammelt drin sein. Und wenn man drinnen ist, kann man es natürlich nicht umgreifen und begreifen, weil es ja uns begreift. Was wir in die Tasche stecken können, dessen Heimat sind wir. Wenn wir aber irgendwo daheim sein wollen, angefangen vom Mutterschoß bis zum Himmel oder so, dann bin ich ja in dieser Heimat drinnen. Und das, was mich umgreift, das kann ich natürlich nicht umgreifen, sodass das nicht Rätsel sind. Rätsel sind ja Dinge, die quälen, solange wie sie nicht gelöst sind und sind langweilig, wenn sie gelöst sind. Was macht man im ausgefüllten Sudoku? Nix. Also Geheimnis ist schon ein gefüllter Begriff und darum geht es jetzt hier. Also indem das Wissen sich als reicher weiß als seine Sagbarkeit. Das ist nämlich das, was man dann entdeckt, wenn ich sehe, ich komme eigentlich in meinem Erkennen sogar weiter als das, was ich ausdrücken kann. Man sagt uns, das sei eine besondere Form auch nochmal von Vereinsamung, die in der Begegnung mit der Wahrheit zu tun hat, dass man selber weiß, dass man mehr weiß, als man sagen kann. Schon das immer versuchen kann, das zu formulieren. So schreibt er, wer sich in diese Bewegung hineingibt, weiß darum immer mehr, als er zu sagen vermag. Darum, so verwunderlich es zunächst klingen mag, macht Wissen einsam, gerade wenn es ein Wissen der Liebe ist. das eben nicht ausgedrückt werden kann. Das kann dem anderen, dem Geliebten nicht ausgedrückt werden, ganz, was, wieso man das jetzt so entzückend findet. Und es kann auch anderen Dritten nicht in demselben Sinn erzählt werden, sondern da kommt dann das hinein, was IT Ramsey im Volumen gesagt hat. Er hat gesagt, es gibt Disclosure Situations und da kann man eigentlich nichts sagen. Zum Beispiel, wenn man jemandem erklären will, wie toll Fischen ist. Ich kann mir wenig Langweiligeres vorstellen können als Fischen. Aber es gibt also Leute, die sind eben davon hingerissen. Und dann sagt Herr Ramsey, ja, dann kann man am Schluss nur sagen, Fishing is Fishing. Und mehr kann man eigentlich da nicht sagen. Und so ist das eben, dass da lässt sich weiter nichts als nur eine Bezeichnung, einen Hinweis geben. Und das steckt dann da hier drin. Also das Wissen weiß sich als reicher als seine Sagbarkeit. Und dann, sagt er, erkennt man das gleiche Gefälle bei einem Gewussten überhaupt. Die Wirklichkeit, die sich dem Subjekt zuspricht, ist reicher als was sie ihm zusagt. Das Erscheinende geht in seiner Erscheinung nicht aus. Auf, sondern es reicht immer noch mal drüber hinaus. Und das führt dann, wenn man das weiß, zum Problem, und das ist als nächster Abschnitt, den er dort behandelt, jetzt unser Verhältnis zu den Bildern. Und da gibt es jetzt bei den sogenannten Erwachten, eben, ne, Buddha heißt ja der Erleuchtete, der Erwachte, dass da es zu einer Verachtung der Bilder kommt, weil eben die Bilder ja selber keine Realität sind. Also Sie dürfen jetzt bei Bildern nicht an den Rahmen denken oder an die Leinwand oder an die Farbe, sondern das reine Bild, das ursprüngliche Bild war ja mit der Entstehung des Bildes, so erzählt man das immer so mythologisch daher, war einfach der Schatten. Dass also ein Mädchen den Schatten von ihrem Geliebten auf die Wand malt, der sich verabschiedet zum Krieg. Sie zeichnet also die Linie nach, so habe das begonnen mit der Kunst. Das ist also der eine Bild, das andere ist das Spiegelbild. Und das Spiegelbild, ob nun im Wasser oder auf einem Metall, hat ja auch keine Substantialität. Das ist ja sofort weg, wenn man also das Gesicht daraus trägt, das ist kein Material und nichts. Also die Bilder zeigen was, aber sie sind nicht das, was sie zeigen. Und deswegen werden Bilder dann verachtet und ich muss jenseits der Bilder gehen. Das gibt es ja überall, so wie Newman sich auf seinen Grabstein den Spruch hat schreiben lassen, den hat er also dafür vorgeworfen, aus Schatten und Bildern, aus Bildern und Schatten, ex umbris et imaginibus, aus Schatten und Bildern in die eigentliche Wirklichkeit hinein. Also so eine Verachtung der Bilder. An und für sich sind sie also ohne Wesen und ohne ernstliche Realität. Und wer das verkennt, der macht dann die Bilder zu Idolen, die dann die Wahrheit verstellen. Da gehört dann ein berühmtes Bild rein, das, wo das, finde ich, am deutlichsten ist. Und das ist von einem Magritte-Bild, das er 3 oder 4 Mal gemalt hat mit dem Titel La Condition Humaine. Und dann malt er in einem großen Wohnzimmer vor einem großen Fenster, wo man in den Garten blickt, steht ein Bild auf der Staffelei, aber ohne Rahmen. Und auf diesem Bild ohne Rahmen ist das gemalt, was es zudeckt. Also man guckt einfach hin und wenn man nicht so nah hinguckt, sieht man von dem Rahmen nichts, sondern man sieht nur einfach die Fensterlandschaft. Aber in Wirklichkeit ist das also die Leinwand, bemalt ohne Rahmen, die das zeigt, was sie verdeckt. Das wäre also dann nochmal so die schärfste Kritik am Bild. Berühmt ist ja von ihm dieses Bild mit dem Cessé, ne pas une pipe, nicht, dass er eine Pfeife malt und sagt, das ist keine Pfeife, weil es ja nur ein Bild einer Pfeife ist. Ich habe bei meinen Studenten, statt eine Pfeife zu malen, immer einen Würfel gemalt einfach. Und habe gesagt, was ist das? Dann sagen die einen Würfel, sage ich, ja, dann würfeln sie mal. Nicht? Denn natürlich ist es das Bild von einem Würfel, aber eben kein Würfel. Und so sagt er also hier, dass man, also sie werden dann zu Idolen, die die Wahrheit verstellen oder verdecken. Und wenn man andererseits an ihnen vorbei unvermittelt nach der Wahrheit greifen will, dann landet man in der Leere. Also ich muss die Bilder als Bilder nehmen. Und dann schreibt er dahin als bedeutend und macht zwischen dem E und dem D einen Bindestrich. Bedeutend. Also sie deuten auf etwas hin. Bilder sind nicht, was sie zeigen, sondern sie verweisen auf das, was sie zeigen. Sie zeigen eben, sie bedeuten. Und darum sind, sagt er eben, wie die Wahrheit, auch die Dinge selbst unerschöpflich. Man kommt bei keinem Gegenstand an das Ende, wenn man die ganze Wirklichkeit aufschreiben will. Bei Hegel in der Phänomenologie heißt das so, wenn ich ein Stück Papier ganz beschreiben will, Herkunft, Zukunft und alles drum und dran, dann ist es vermodert, bis ich da fertig wäre. Wenn ich die ganze Geschichte von diesem Blatt Papier erzählen will, ob es nun aus Lumpen ist oder ob es aus Pflanzen ist, das kann ja nochmal unterschiedlich sein. Jedenfalls hat es eine ziemliche Herkunftsgeschichte und kann dann eben nochmal eine verlängert breitere Geschichte haben, sodass man da gar nicht zu Ende kommt in dieser Spannung von Sein und Schein, aber Schein als Erscheinung. Das ist dann auch Thema bei Nietzsche. Morgen wieder, also genau diese Dinge. Und dann sagt er, dieses Sein als Erscheinung, das ist der Ort der Schönheit. Das wird hier sichtbar. Schönheit als eben der Glanz der Wahrheit, wie das der Albertus Magnus gesagt hat, der Lehrer von Thomas von Aquin. Und dann sagt er, und die Schönheit zeigt den Charis-Charakter der Wahrheit, also diesen Charis ist ja auch ein schönes Wort, also da steckt drin Anmut und Gnade, Glanz, Charme, alles das steckt im Wort Charis drin. Und das ist hier mit gemeint, diese Festlichkeit, dass es einem gegönnt wird oder so, all das, was drin steckt, das wird dort sichtbar. Der ganzen Breite des Wortsinns, sagt er, von Anmut bis Gnade. Das steckt ja in der ganzen Breite drin. Und dem antworten dann Staunen und Ehrfurcht, natürlich der Charis. Also diese ganzen Breite von anmutig bis eben Gnade. Gnade heißt ja, um auch das wieder nochmal zu erinnern, nicht, dass es wenige kriegen oder haben, sondern Gnade heißt, dass man es umsonst kriegt. Das heißt, man kann es nicht verdienen, man kann es nicht erstreiten, sondern man kann es nur bekommen. Und zwar von Freiheit her. Und weil das so ist, deswegen ist in den letzten Jahrzehnten dieses Wort bei den Theologen auch immer seltener geworden, weil die sagen, das geht doch nicht mit Gnade, wer weiß, da kommt man überhaupt nicht dran oder so ähnlich, sodass es sonst auftaucht. Aber natürlich gilt es sonst überall. Und zu sagen, so jemand, der da wirklich ja nicht da verdächtig ist wie Max Frisch, wenn er eben sagt, wir können nicht leben ohne den Engel der Sympathie, und wenn man nicht irgendwem im Freundeskreis sympathisch ist, dann erstickt man, sagt er. Ohne den Engel der Sympathie können wir nicht leben. Aber wir können es auf der anderen Seite nicht einfordern. Wir haben kein Recht darauf, irgendwem sympathisch zu sein. Es geht nicht, nur dass man ohne das nicht leben kann. Also damit will er den Drang zur Erkenntnis als Übersicht und Beherrschung nicht streichen. Das könnte ja so klingen, weil er so auf diesen Dingen herumreitet, die wir da auch im letzten Mal miteinander bedacht haben, die sonst normalerweise in der Erkenntnistheorie nicht vorkommen. Dass er das andere verwirft, sagt er keineswegs. Wir brauchen die Übersicht, wir brauchen die Beherrschung. Aber ich brauche dieses Gegengewicht, dass erst wenn ich diese Übersicht und die Beherrschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Staunen und Ehrfurcht zusammen habe, erst dann habe ich das Ganze von dem, was Erkennen heißt. Und dann hatten wir ja auch schon berührt, ist das natürlich dann nochmal auch denkenswert, dass Erkennen in der Bibel, im Hebräischen auch noch einmal, heißt auch die geschlechtliche Begegnung. Nicht um das da prüde zu umschreiben, sondern weil es sich wirklich um eine ganze Offenbarung und von beiden Seiten her handelt. Adam erkannte seine Frau Eva, heißt es zu Beginn des 4. Kapitels in der Genesis. Wo diese beiden Bestimmungen hineingehören. Und für diese Spannung von beidem, finde ich, hat Balthasar ein schönes Bild gefunden, nämlich ein Alpinist, der einen schwierigen Gipfel, wie man sagt, bezwingt. Und dann schreibt er, steht er dadurch wirklich über dem Berg? Hat er ihn gleichsam in der Tasche? Also genau diese Frage hat man natürlich nicht. Und eben dieses unerschöpfliche Meer, dieses Magis, Das lädt dann dazu ein, bei den Bildern zu bleiben. Das stellt man also fest, dass die Leute dann sagen, weil das ja sowieso immer weitergeht, dann bleibe ich erstmal bei den Bildern stehen, nicht einfach positivistisch bei den Dingen, sondern durchaus bei den Bildern als Bildern und bei der Fülle ihres Bedeutens. Da gibt es eine ganze Reihe Leute, das ist nämlich, man könnte sagen, Ästhetizismus oder so, diese Einstellung zu sagen, ich bleibe bei den Bildern stehen und versage mir zu fragen, was sie bedeuten. Zitat, genug, wenn Sie uns mit Ihrem tiefen, undurchdringlichen Auge anschauen. Denn tatsächlich schauen ja die Bilder uns an. Ich meine, wir schauen da auch hin, aber wir schauen eigentlich nur hin und merken, dass sie uns anschauen. Und da sagt er, gibt es eben jetzt diese Versuchung, man bleibt in den Bildern als Bildern stehen und unterschlägt oder verzichtet auf die Weiterfrage, weil man dann wiederum in so ein endloses immer weiter und weiter kommt, sagt man, nein, dann ruhe ich mich doch erstmal hierin aus. Und da sagt er wieder, das würde sie nochmals in ihrem Bildsein verkennen und missbrauchen. Und damit würden sie dann wirklich erst zu Idolen. Also wenn ich schon weiß, es sind keine Idole, aber ich bleibe dabei stehen bei ihnen, ich bleibe in den Bildern und gehe nicht in das andere. Die Gegenwart und Offenheit des Geheimnisses käme in solchem Verhalten eben zwar irgendwie zur Geltung, nicht aber, dass das Geheimnis in ihnen da ist und offenbar ist. Das ist ja das, was Goethe so schön deutlich macht, dass er spricht von einem heilig offenbar Geheimnis. Was also das ist in den Wanderjahren oder in den Lehrjahren, also wo der zusammen mit seinem Malerfreund, der über den Gardasee fährt und eben heilig offenbar Geheimnis gezeigt bekommt. Also, und da müssen Sie alle drei Wörter zugleich festhalten. Also es ist heilig, aber es ist heilig als offenbar und nicht versteckt und ist als solches eben gerade Geheimnis, weil gerade dieses heilig Offenbare, das eben Geheimnis bleibt, das ist eben dann auch die Heiligkeit, die da drin steckt. Heilig heißt ja gottgehörig. Ursprünglich, und heißt also eigentlich nicht zugänglich. Das ist der Begriff von, wir denken bei heilig oft so an moralische Höchstleistungen und so, das ist nicht gemeint. Sondern heilig heißt diese Qualität des Göttlichen, des ganz anderen, sagen manche auch. Das ist dort gemeint und das behandelt Goethe in diesem Roman dort, spricht das an und bei seinen Aphorismen taucht es dann auch nochmal auf. Bei diesem Gedicht, wo er sagt, es läuft eben darauf hinaus auf heilig offenbar Geheimnis. Also nicht versteckt und nicht verschleiert, sondern offenbar, aber weil es gerade als Geheimnis offenbar wird. Also es ist nicht, damit ist nicht gemeint, dass jemand Verschwiegenheit gelobt hat und spricht es dann weiter. Das ist nicht gemeint, das ist was anderes. Und hier ist gemeint, dass diese Wirklichkeit selber eben unbetretbar oder die man nicht in die Tasche stecken kann, ist, aber sie zeigen sich als solche und bleibt unzugänglich oder unzulänglich. Also es gibt ja Leute, diese Schlussverse beim Faust, wo das da ja vom Unzulänglichen die Rede ist, das Unzulängliche wird zum Ereignis. Und da können Sie in verschiedenen Kommentaren lesen, da ist gemeint mit unzulänglich, wie wir das Wort verwenden, nämlich es langt nicht zu, es ist nicht vollkommen, es fehlt noch was oder so. Aber ich gehöre zu den Leuten, die das nicht meinen, dass Goethe das an der Stelle meint. Sondern er meint hier mit unzulänglich dasselbe, was heißt unzugänglich. Also ich kann nicht bis dorthin langen. Das ist gemeint. Also er will nicht sagen, hier wird etwas Fehlerhaftes und nicht so ganz geglücktes Ereignis, sondern sagt, hier wird Ereignis, wo man nicht hingehen kann. So wie die Stimme aus dem Dornbusch zum Mose sagt, zieh deine Schuhe aus, du bist jetzt auf heiligem Boden. Nicht? Also dass das hier gemeint ist. Und ich meine, dass diese Interpretation die richtigere ist. Darum gehört zu Bild und Bildumgang unbedingt, sagt er, der Verzicht. Hier gibt es nicht Wohnung und Sesshaftigkeit, sondern nur die Schwebe im Zeichen, Durch- und Vorübergang. Und dann tut er natürlich gleich ein theologisches Wort dahinter, Passia. was er heißt, der Vorübergang. Die ursprüngliche Bedeutung war, dass im Auszug aus Ägypten die Israeliten an ihre Wohnungen das Blut von dem Lamm, das sie da aßen, hingestrichen haben. Und dann ist der Todesengel, der ja die Kinder der Ägypter umgebracht hat, ist dann vorbeigegangen an dem Haus, weil er sah, hier war das Zeichen, das ist jetzt einer von den Israeliten. Und dieses Wort Pascha wird dann eben zum Namen überhaupt dann dieses Hauptfest dann der Judenheit mit der Feier, eben mit dem gegessenen Osterlamm und Vorübergang, Pascha, dass das hingehört. Und dieses Wort würde hier hingehören auch, das Zwischen, könnte man auch sagen, Fichte sagt das Durch. Also dieser, dass man da nicht stehen bleiben kann, sondern dass man eigentlich da nur im Weggehen oder Werden und Vergehen, das gilt ja von beiden Seiten, hier haben, dass man da nicht sich einheimaten kann, sondern dass das ein Durchgang, ein Vorübergang ist. Und das gilt für das Bild und es gilt für den Betrachter im Selbstüberstieg. Auch der muss ja sich verlassen, aus sich weggehen. Der soll nicht das Bewusstsein seiner selbst behalten, sondern soll ja gerade ganz erfüllen lassen, sein Bewusstsein von der Zusage des Bildes. Das ist ja das, was sein soll. Und es gilt dann aber dem zuvor, sagt er, und begründend nochmal für das Erscheinungsgeschehen als solches überhaupt und auch für den Erscheinenden selbst. Der zeigt sich ja. Er liefert sich ja aus. Also es sind eigentlich nicht die Bilder, die offenbaren. Und es ist auch nicht so, sagt er, dass der Betrachter dem Bild sein Wort oder seine Botschaft entreißt, sondern was sich offenbaren und erscheinen tut, auch das Bild lässt nicht eigentlich erscheinen, sondern die Wirklichkeit erscheint im Bild. Das ist der Gedanke. Das behandelt Fichte ganz außerhalb. Jetzt in diesem Punkt, wenn er darüber nachdenkt, dass wir Menschen Bilder sind. Wie kommt er auf die Idee, dass wir Bilder sind? Sein Problem ist, wie kann es neben Gott überhaupt noch was anderes geben? Gott ist ja schlechthin alles. Da ist ja gar kein Platz für was anderes. Und man kann nicht das machen, was dann die Kabbala versucht hat, die sogenannte Zimtzum. Gott nimmt sich zurück und geht weg, damit er für die anderen Platz ist. Woraus ja dann der Gedanke folgt, der macht sich ohnmächtig und dann wird das als Hilfe eingeführt, zum Beispiel, dass Gott nicht geholfen hat in Auschwitz oder so, dass dann Hans Jonas dann sagt, ja, Gott konnte eben nicht und das ist die einzige Lösung, wie ich das mir denken kann. Das ist hier eben nicht gemeint, sondern Gott erfüllt alles und was kann es dann außer Gott noch geben? Und dann sagt Fichte, da kann es eigentlich nur das Sich-Zeigen Gottes geben, das Bild. Und dieses Bild sind wir. Eigentlich die ganze Schöpfung, natürlich jedes Baumblatt. Aber da die Baumblätter das ja nicht wissen, ist die eigentliche Erscheinung der Mensch, weil der das zugleich ja auch verstehen und hören kann. Und deswegen ja dieser schöne Satz von Nikolaus von Kues, wo er sagt, du rufst ins Nichts und die Erde hört dich und dieses ihr Hören ist das Werden des Menschen. Et hoc audire eius est fieri hominem. Also in diesem, die Schöpfung geschieht als Wort, aber ein Wort geschieht immer zu jemand. Denn der eigentliche Ort des Wortes ist nicht der Mund, sondern das Ohr. Da will es eigentlich ankommen. Oder genauer natürlich, klingt ein bisschen pathetisch, vielleicht das Herz. Nicht? Jetzt aber nicht aus Schokolade gemeint, sondern wirklich als Mitte der Person. Dass man sagt, da ist die Erfüllung des Wortes, ist das Hören. Und wenn das Wort nur so geredet wird und fällt einfach die Mauer runter, das ist natürlich traurig. Also das will ankommen. Und da kommen also die Himmel, rühmen des ewigen Ehre, aber die Himmel wissen das ja nicht, sie sind ja Steinkugeln. Das weiß der Psalmist. Der kann dann in seinem Psalm schreiben, die Himmel rühmen den Herrn. Nicht? Da wird das dann eingeholt. Und das bringt Kusanzow auf dieses schöne Wort. Es hört dich die Erde und dieses ihr Hören ist das Werden des Menschen. So, und was hört jetzt der Mensch, wenn er so, dann hört er, also guckt er nicht bloß das Bild an, sondern der sieht, dass sich in dem Bild Gott zeigt. Und da sagt Fichte also jetzt erstmal, ich bin Bild. Zweitens muss ich also erkennen, da ich ein bewusstes Wesen bin, geht es um das Bildsein des Bildes. Also ich muss nicht bloß ein Bild sein, sondern muss auch wissen, dass ich ein Bild bin. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, Bild des Bildes. Das soll der Mensch wissen und nicht so wie die Tiere und Pflanzen, die das nicht wissen, sondern nur wir. Wir sollten das wissen, dass wir zugleich solche Bilder sind, solche Durchs, die das da ist. Und dann kommt nochmal der nächste Schritt. Wenn jetzt wirklich wir es wären, durch die erstmals Gott erscheint, dann würden wir dem Absoluten was wegnehmen. Das heißt, wir müssen entdecken, nicht wir lassen ihn erscheinen, sondern er gibt uns, dass wir ihn erscheinen lassen können. Erst das heißt erscheinen. Also erscheinen heißt nicht bloß sich zeigen, sondern erscheinen heißt, jemanden dazu erkräftigen, derart Bild zu sein, dass er selber weiß, dass er Bild ist und das also selber macht. Das ist eigentlich erst die volle Offenbarung. Und deswegen sagt eben dann der Fichte, ich habe mich selbst zu vernichten in diesem Bildsein, weil ich ja ganz im Dienst dieses Bildgeschehens von Gott her stehe. Kann man sich dann fragen, ob das nicht etwas zu radikal ist und ob man das nicht kritisieren muss. Ich meine, das muss man kritisieren, weil Gott zugleich ja die Geschöpfe auch wirklich will. Und daran hat man so gesagt, Gott ist nicht so ein vampirartiges Absolutes, das alles in sich hineinsaugt, sondern dass er den anderen Dingen eine eigene Wirklichkeit ihm gegenüber gönnt. Die sind eben nicht bloß Bild, sondern zugleich noch Betrachter des Bildes und sind Freiheit, Freiheitswesen. Und dazu haben wir die Freiheit, um in dieser Weise zu hören und zu antworten. Das ist also der späte Fichte so. Und das steckt hier, behaupte ich, dahinter hier drin. Also geht das Erscheinende geht dabei aus sich heraus und entäußert sich in seine Entscheidung. Und das nötigt den Schauenden zur Umkehr. Hieß es zunächst, also diesem Wink der Bilder zu folgen und mit ihnen über sich hinauszugehen. So steht jetzt also die Rückwendung zu ihnen nochmal an. Und das hat in der klassischen Scholastik immer geheißen Conversio ad Phantasmata. Conversio ad Phantasmata heißt, ich wende mich um, ich bekehre mich zu den ja, Phantasmata, zu den Einbildungen, zu den Schaubildern. Und so sind wir gebaut. Also geistige Erfahrung heißt, dass ich auf ein konkretes, sichtbares, hörbares, fühlbares Ereignis hingucke und dabei in diesem Ereignis das eigentliche Was-Sein dieses Ereignisses erkenne. Das ist die Art, wie wir erkennen. Also erstmal hat man es zu tun mit etwas ganz Konkretem, mit der Liebenswürdigkeit oder mit dem Verrat des Gegenüber. Und zugleich geht mir dann auf, was Verrat und was Liebenswürdigkeit überhaupt ist. Einmal ein Freund gewonnen heißt, ich weiß jetzt, was Freundschaft ist. Also dieses Was, das ist das uns zugeordnete Objekt, sagen die mittelalterlichen Autoren. Die Tiere haben so die Außenseite von den Dingen und sehen nur deren Bedeutung für sich. Entweder ein Beutetier oder ein Feind, vor dem man weglaufen muss, oder ein möglicher Geschlechtspartner. Das sind eigentlich die Dinge, die da gesehen werden, aber kein an sich der Dinge, sondern nur deren Bedeutung für mich. Während wir also diese Objektivität sehen, die hier geschieht, und dann kehren wir also hier eigens nochmal zu den Bildern zurück. Warum? Weil Gott sich in diesen Bildern zeigt. Und da kann man nicht einfach über die Bilder weghüpfen und sagen, die brauche ich nicht. Wenn er sich die Mühe macht, mal salopp gesagt, nicht, dann sollen wir da auch hingucken. Das ist so, wenn jemand uns was schenkt, wäre es auch komisch zu sagen, ist ja wurscht, was du mir schenkst. Ich sehe, es ist ein Zeichen deiner Liebe. Wofür hat er sich da extra was überlegt? Lange genug her für Weihnachten. Nicht? Kann man sagen, ist ja wurscht, was es ist. Also wenn es nur irgendwie, ja, irgendwas, nein. Sondern das muss doch also aufgenommen werden, wenn das mit drin steckt. Und deswegen Conversio ad Phantasmata. Also einerseits sind wir durch die Phantasmata durchgegangen und gucken hin auf das, worauf sie hinweisen, nämlich auf den Geber. Aber andererseits will ja der Geber gerade, dass man sich an seiner Gabe freut. wenn er einen halben Tag gekocht hat und der andere sagt einfach bloß, der Hunger treibt es rein oder so, das wäre nicht richtig, nicht? Also ist ja genau das nochmal ernst zu nehmen, was dorthin gehört. Ich betone das so, weil es so die Vorstellungen gibt von wegen, also Christentum, Platonismus fürs Volk, das Räumliche und Greifbare ist überhaupt nichts wert, sondern eigentlich geht es nur um die Ideen, die dahinter stecken oder so. Überhaupt nicht wahr. Sondern gerade dieses Endliche soll sein, und dann kann man dann bei Oettinger lesen, dass der Leib das Ende der Werke Gottes ist. Das ist also nicht etwas, wo man einfach bloß so durchläuft. Christentum heißt Inkarnation. Religion der Fleischwerdung. Und es ist nicht so, als hätte er also den Leib dann jetzt weggeschmissen, hätte gesagt, so jetzt reicht es, 33 Jahre und jetzt wieder Schluss, jetzt geht es wieder einfach in den Himmel und das brauche ich nicht mehr. Nicht? Sondern genau das ist ja ewig bei ihm, samt den Wundmalen. Also es ist nicht ein bloßer Durchgang, sondern es ist einerseits Durchgang, aber als Folge dieses Durchgangs wird es zum Ziel. Das ist nicht jedem klar, was da bei Bildern oder bei anderen Formen der Kunst bedeutet, dass die wirklich selber Ziel sind und nicht bloß Mittel der Kommunikation. Und deswegen wird da ja auch die Sprache so aufgewertet, die so zwischendurch ist, die ja nur unser Mittel der Kommunikation. Man achtet da gar nicht so richtig drauf oder so. Und deswegen ist es schön, dass es dann obendrein eben Dichtung gibt, wo wirklich die Sprache als Sprache gefeiert wird. Die Laute, die Klänge, die Konsonanten, die Vokale und wie das zusammenkommt, wo es jetzt nicht bloß um den Inhalt geht, ganz egal wie der aussieht, sondern wo genau diese Sprachlichkeit selber gezeigt wird und Beachtung finden soll. Also, auf den Sprechenden hören, besagt Achtsamkeit auf sein Wort. So kann man es ganz knapp zusammenfassen. Wenn ich sage, ich achte auf dich, das gibt es natürlich auch, diese Warten, wo die Leute bemerkt, richtig, so verliebt, die hören überhaupt nicht hin, was da geredet wird, weil sie bloß nur am Weggucken sind. Nicht? Und das ist ja auch schön. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch diese Dimension, wo ich ja wirklich auf das Geredete hinhöre. Nicht? Und das macht er hier also stark. Also, jetzt aber, was ist jetzt mit dem Wort? Also, das Wort selber spricht und es soll auch angehört werden. Nächster Gedanke wieder, Sie sehen, so geht das dauernd so dialektisch bei Ihnen da weiter. Das Wort spricht nicht nur, es verschweigt immer auch. Oder wie dann Heidegger sagt, es erschweigt. Heidegger hat ja gesagt, wir brauchen außer der Logik auch noch eine Sigetik, also eine Schweigelehre. Und beim Letz kann man ja lesen, man muss die Fremdsprache lernen, um das Schweigen des anderen zu verstehen. Dafür müsste man die Sprache lernen, um von jemandem, der eine andere Sprache spricht, dessen Schweigen zu verstehen. Also ein ganz wichtiger Punkt, dass also das Sagen des Denkens ein Erschweigen ist. Schreibt Heidegger vor allen Dingen sein Nietzsche-Buch, wo er das so aufnimmt und betont. Und Erscheinung verweist also nicht bloß über sich auf den Erscheinenden weiter, sie verwahrt auch nicht bloß eine Äußerung, sondern unmittelbar ist also der Erscheinende da in dem Verschwinden und Erlöschen geradezu nochmal. So dass man sagt, man muss eigentlich nur sprechen, damit man das Schweigen nicht mit dem Verstummen verwechselt. Wir sprechen ja von einem beredten Schweigen. Nicht? Also es geht nicht um das Verstummen, sondern um diese Rücknahme, die da nochmal drin steckt. Und das hat er dann so geschrieben, sagt er, wie soll man das dem Leser vermitteln, das Erscheinen des Wesens im nicht mehr Erscheinen der Erscheinung. Also ich meine, man könnte das so vermitteln, ich hoffe, er wird nicht sagen, das ist total daneben, dass ich ja tatsächlich ein Gedicht erst habe, wenn es zu Ende ist. Also nicht mittendrin, sondern das Gedicht ist ja erst da, wenn ich wirklich, wenn es zu Ende ist. So wie ein Musikstück. Wann ist ein Musikstück ganz da? Zwischen den letzten Tönen und den ersten Klatschern. vorher ist er noch immer unterwegs und kann ja immer noch alles Mögliche passieren. Der Kronleuchter kann runterfallen oder die Seiten reißen oder was weiß ich noch. Also wirklich da ist es nach dem Verklingen des letzten Tons und vor den ersten Klatschern. Das wäre so etwas, um da seinen Satz aufzunehmen, das Erscheinen des Wesens im Nicht-mehr-Erscheinen der Erscheinung. Kaum möglich, ich zitiere, kaum möglich, die unmittelbare Auflösung der Oberfläche in die Tiefe begreiflich zu machen, um die Tiefe erscheinen zu lassen. Aber so, dass die Tiefe als solche nicht unmittelbar erscheint, da wir ja keine intuitive, sondern nur eine diskursive Erkenntnis besitzen und somit auch der Schleier der verschwindenden Erscheinung nicht zerreißt. Nicht? Also wir sind nicht intuitiv, dass wir das alles so in einem haben, sondern diskursiv heißt durchlaufen, so wie bei der Schlussfolgerung. Wir gehen durch den Text durch oder durch die Notenfolge oder so. Das ist eine Zeitgeschichte. Und nur darin, im Vergehen jedes einzelnen Moments, Augustinus macht das sehr stark, sagt, ich kann nur reden, wenn ich nicht bei der ersten Silbe kleben bleibe. Also wenn ich die Silbe loslasse und gehe zur zweiten Silbe und dann zur dritten. Das heißt, der Tod ist nicht am Ende.
Können Sie den Satz nochmal wiederholen? Erscheinen des Wesens im Nicht-Erscheinen?
Ja, also Erscheinen des Wesens im Nicht minus mehr minus Erscheinen der Erscheinung. Also Erscheinen des Wesens im nicht mehr Erscheinen der Erscheinung. Das steht auf Seite 168 in dem Buch, wenn Sie es also nachschlagen wollen, nochmal im Zusammenhang.
Den Satz, den Sie darauf vorgelesen haben, könnten Sie den bitte auch nochmal, das letzte
Das war kaum möglich, die unmittelbare Auflösung der Oberfläche in die Tiefe begreiflich zu machen, das ist auf derselben Seite auch, um die Tiefe erscheinen zu lassen, aber so, dass die Tiefe als solche nicht unmittelbar erscheint, da wir keine intuitive, sondern nur diskursive Erkenntnis besitzen. Also wir müssen das ganze Wort und den ganzen Satz hinter uns bringen und da ist der Anfang schon wieder weg, nicht? So wie ich sagte, also das Gedicht ist da, wenn es fertig gelesen ist, das Musikstück ist da, wenn die letzte Ton verklungen ist. Womit auch der Schleier der verschwindenden Erscheinung nicht zerreißt, sagt er. Darum wird die nicht zerrissen oder kaputt gemacht, sondern es bleibt ja, die ist wirklich weg, verschleiert, weg, nicht? Aber nur darin ist es wirklich da. Und da sagt er, vielleicht hilft der Hinweis auf jenes beredte Schweigen, das konturierende Worte auch im Ferngespräch so klar von allem verschweigen oder verstummen unterscheiden, wie Farbtupfer auf dem Papier, die eine weiße Gestalt aussparen können. Nicht? Ich kann ja ein Bild malen und ich kann lauter bunte Flecke malen und lasse einfach die weiße Sache übrig. Und so kann man, also so telefonieren Liebesleute miteinander und umständen, dass sie gar nicht die ganze Zeit reden, sondern gerade das wird nicht gesagt, das muss nicht gesagt werden, weil das in ihrer Liebessprache gewusst wird. Was dann nur einfach also angeredet wird und ausgespart bleibt. Sagen wir auch aussparen.
Aber da wird es schon gewusst im Einzelnen, da muss man nicht erst warten, bis es zu
Ende. Das ist richtig, also, da weiß man es ja.
Das ist schon intuitiv, weil wir ja auch immer, Sie haben ja das ja schön verglichen mit dem Fichte, einerseits also ja. Diese Betrachtung über die Kunst und die Schönheit, ja. Dann andererseits die Betrachtung des Menschen oder
ja.
Die Erkenntnis.
Ja.
Das ist ja, wenn man Kunst als was persönlich angesprochen sein begreift, ist es ja sehr ähnlich.
Meine ich auch, nicht? Ja.
Dieses Personal. Und da kann man, deswegen ist immer so ein bisschen, denke ich, ja, ist das wirklich so, erst wenn es vorbei ist, ist es ganz da, weil in der persönlichen Begegnung wäre das eine harte Aussage.
Sie haben recht, also da fällt mir natürlich gleich wieder der Satz vom Hegel ein, man kann in einem Satz nicht Wahrheit sagen. Sie haben völlig recht, ich muss also, wenn ich gesagt habe, es ist erst da, wenn alles vorbei ist, dann muss ich sofort den nächsten Satz sagen, aber so ist es bitte auch da. Ich habe ja nicht gesagt, es ist weg, wenn es vorbei ist. Ich habe ja gerade gesagt, es ist da, wenn es vorbei ist. Und das muss man beides versuchen festzuhalten und das kriegen wir nicht hin. Deswegen ist gut, dass man da einfach nochmal drüber redet und man insistiert drauf. Genauso. Vorher ist es auch schon da im Geschehen.
Bevor es
so ist es.
Da ist.
Ja.
Insofern,
ja.
Wenn es kein Irrtum ist.
So ist es. Ist auch da schon.
Intuitive Erkenntnis. Das stimmt dann im Satz von Walters ein bisschen, dass Erkenntnis nicht intuitiv ist, dass im Zusammenhang mit der Schönheit.
Ja, da sind wir intuitiv. Ja. Nicht? Ja. Nee, da hat er wieder jetzt tatsächlich, haben Sie recht, da steckt jetzt wieder dahinter, dass er eben hier jetzt vom Glauben redet und von der Theologie, und wo sehr viel ja auch wirklich an Gewusstem einfach da ist und was auch nicht, oder sagen wir umgekehrt, dass die Intuition dann blass bleibt oder unbestimmt. Klar, Intuition würde ich doch nennen, wenn jemand zum Beispiel so einen ersten Einfall für irgendeine Symphonie hat oder so etwas. Was das dann wirklich wird, das ist ja nicht alles im Kopf jetzt schon da und das muss nur runtergeschrieben werden, sondern das erarbeitet sich ja. Aber er hat erstmal so schon eine Intuition, so müsste es irgendwie werden. Und da haben wir eben, so wie bei einer Kamera, entweder stelle ich die auf nah ein oder ich stelle sie auf weit ein, aber ich kann nicht beides richtig damit machen, sondern das kann ich nur geschickt wechseln oder so Sachen, nicht? Dass ich das mache. Und so würde das dann hier hineingehören. Und da finde ich jetzt dieses Bild mit dem, also auf dem Papier, dann so ausgemalten Ding, und das wird ausgespart, finde ich dann schon ein hilfreiches Bild, dass er, wo man das so machen könnte. Und dazu braucht natürlich, sagt er jetzt, der Hörer auch im Abkehr vom Wort die Einkehr in sich. Das ist der Punkt. Also ich habe es erstmal bekommen und dann muss ich es jetzt hinterher verdauen. Also diese Wichtigkeit des Danach, dass das öfter übersehen wird. Beim Hämmerle hat das geheißen, man begegnet dem Heiligen nicht, es begegnet einem, dass es ihm begegnet ist, dass es uns begegnet ist. So dass die Emmaus-Jünger ja erst hinterher sagen, brannte nicht unser Herz. Vorher hatten die gar keine Zeit irgendwie, aber irgendwie haben sie es ja gemerkt mit der Temperaturerhöhung, sonst hätten sie es ja hinterher nicht gewusst. Nicht? Aber es ist nicht Thema, sondern erst wenn ich wieder zu mir komme, kommt bei mir an, was vorher auf mich zugekommen ist. Und das, meine ich, müsste man positiv sehen. Deswegen habe ich, also wenn ich auf dieses Thema komme, immer den Leuten gesagt, wenn wir heute da in der Emmaus-Situation waren, wir hätten dann gleich in Emmaus eine Tagung über Gottesferne gemacht. Denn kaum ist er da, ist er wieder weg oder so. Und die sind mit Begeisterung nach Jerusalem zurückgelaufen. Und er lebt, der ist da. Also das ist hier gemeint, das wirkliche Dasein, das im Nicht-mehr-Dasein. Das für uns schwer zu nachzuvollziehen ist, was ganz wichtig wäre. Erst recht also für die religiöse Dimension, aber auch für die zwischenmenschliche Dimension, dass das mitgegeben ist. Also mit der Feststellung des Unbestimmten, und das geschieht im Zu-sich-Kommen aus dem Außer-sich-Sein, aus dem Ganz-Weg-Sein in die Sache dann erinnern. Diese Wichtigkeit des Aufholens. Nicht? Deswegen bin ich da auch mit Montelin einig und sage, was ist das mal für ein Gerede mit, mit dem Animal triste Postcoitum. Nicht? Wenn ich das nachdenke, dass das zum Erkennen dazu gehört, das Ankommen lassen dessen, was auf mich zugekommen ist, dann verrät das andere nur, dass es da an Dankbarkeit fehlt. Da outet sich nur einer als jemand, dass der da nicht richtig dabei war oder so. Weil eben erst im Nachhinein ankommen kann, was, so wie ich gesagt habe, auf mich zugekommen ist. So hat man mal gesagt, der Geist ist ein Wiederkäuer. Also nimmt es erstmal auf, aber dann muss es eigentlich nochmal verkostet, durchdacht, meditiert, eingeholt werden. Und insofern ist auch das Wort Problem dann gar nicht so schlecht. Problem heißt ja einfach Proballo, das mir Vorausgeworfene. Oder so wäre das, nicht, dass da steckt. Also im erneuten Abschied von den Phänomenen, jetzt statt im Überstieg, im Rückstieg. Das war jetzt das Wichtige. Nicht? Also ich steige jetzt nicht um über das Phänomen weg, sondern ich gehe auf das Phänomen neu zu. Nur in sich selbst kommt der Erkennende mit dem Gegenüber selbst überein. Nur in sich selbst kommt der Erkennende mit dem Gegenüber selbst überein. Im Subjekt ist das Objekt da. Im Erkennenden ist das Erkannte da. Im Verkostenden, dass das hier hineingehört. Und dann sagt er, diese Selbstübereinkunft ist dann weder monistisch noch dualistisch zu sehen, sie ist das Ereignis dialogischer Identität. Das ist genau der Springpunkt. Dann sagt er eben, die Sprache reicht hier nicht zu. Und ich finde auch, ich weiß hier nicht, wie man es formulieren soll. Also es gibt Leute, die sagen dann, ich bin du. Und das nehme ich also voller Respekt an, weil das zum Beispiel der große Moltke der Kerker im Abschiedsbrief an seine Frau geschrieben hat. Ich bin du. Das war ja also der tollste von den Leuten, die da hingerichtet worden sind, auch nach deren allen Auffassung noch mal mit. Und dann schreibt er das also an sein Wort, du bist vielmehr ich selbst. Nicht? Wo er das sagt, während ich selber habe ja diese Formel nicht so gern. Ich sage lieber, ich bin dein, statt ich bin du. Denn wenn ich nicht der andere Mensch bin, kann ich ihn ja nicht lieben. Aber beide Formen muss man irgendwie zusammennehmen oder nebeneinander halten in Spannung. Ich bin du und ich bin dein. Und keine schafft es so richtig. Cusanus würde dann reden eben von dem Non-Aliot, dem Nicht-Anderen. Nicht? Aber das ist auch keine richtige Lösung. Und damit haben wir erstmal unsere Pause. Schönen Dank.
Sie haben da auch gesehen, dass Sie haben es auch schon ausgeführt. Jetzt kann ich selber hochnehmen, warum würde ich Sie da bitten.